Liebe Hörer und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Esra Erdoğan
und Alev Arman. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten TürkSat 3a, TürkSat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten unser Programm Thema des Tages. Danach geht es weiter mit Köstliches aus dem Balkan und Street Food Türkiye. Danach hören Sie türkische Musik. Und nun die Nachrichten.
Mehr als 3.200 illegale israelische Siedler haben zusammen mit dem extremistischen nationalen Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir während des jüdischen Feiertags Tisha B'Av das Gelände der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ost-Jerusalem gestürmt. Die israelische Polizei verhängte strenge Auflagen für palästinensische Gläubige. Videoaufnahmen zeigen, wie Siedler im Inneren des Geländes gemeinsam beteten, die israelische Flagge schwenkten und die Nationalhymne sangen.
Das türkische Außenministerium hat den Sturm eines israelischen Ministers auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Begleitung extremistischer Gruppen und unter dem Schutz israelischer Sicherheitskräfte aufs Schärfste verurteilt. In einer schriftlichen Erklärung kritisierte das Ministerium die Aktion des israelischen Ministers gemeinsam mit extremistischen Siedlern auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee scharf. In der Erklärung hieß es: Wir verurteilen den Sturm eines israelischen Ministers auf das Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Begleitung extremistischer Gruppen und unter dem Schutz israelischer Sicherheitskräfte aufs Schärfste. Wir erinnern daran, dass es eine gemeinsame Verantwortung der internationalen Gemeinschaft ist, die provokativen Handlungen und Versuche der Netanyahu-Regierung zu verhindern, vollendete Tatsachen zu schaffen und den historischen sowie rechtlichen Status der heiligen Stätten in Jerusalem, insbesondere der ausschließlich Muslimen vorbehaltenen Al-Aqsa-Moschee, zu verletzen.
Großbritannien reagierte auf iranische Drohungen, bereit uns rund um die Uhr zu verteidigen. Nachdem Iran erklärt hatte, britische Militärstützpunkte, die von den USA genutzt werden, als legitime Ziele zu betrachten, hat die britische Regierung betont, das Vereinigte Königreich sei jederzeit bereit, sich zu verteidigen. London hatte den USA die Nutzungen britischer Stützpunkte, auf denen US-Personal und Flugzeuge stationiert sind, für Verteidigungsoperationen gestattet. Eine direkte Beteiligung an US-Angriffen gegen Iran lehnte die britische Regierung jedoch ab. Das iranische Außenministerium bezeichnete Großbritannien als Komplizen der USA. Auch die iranischen Revolutionsgarden warnten jedes Land, das Washington militärisch unterstütze, werde für die Konsequenzen und Auswirkungen verantwortlich gemacht. Die Erklärungen erfolgten, während die USA ihre Luftangriffe auf Ziele im Iran in der 13. aufeinanderfolgenden Nacht fortsetzten. US-Präsident Donald Trump hatte die britische Regierung sowie den ehemaligen Premierminister Sir Keir Starmer wiederholt kritisiert und ihnen vorgeworfen, den Krieg nicht ausreichend zu unterstützen. Gleichzeitig bemühte sich Teheran, Großbritannien als Teil der Militäroperationen darzustellen. Bereits wenige Tage nach Beginn des Krieges im März hatten die USA die Erlaubnis erhalten, britische Militärstützpunkte, darunter die RAF Fairford in Gloucestershire sowie den Stützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean, für Einsätze gegen iranische Militärinfrastruktur zu nutzen, die nach US-Angaben für Angriffe auf Golfstaaten und Schiffe in der Straße von Hormuz verwendet wurde. Der neue Premierminister Andy Burner änderte diese Vereinbarung nach seinem Amtsantritt nicht. Die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, US-Bomber seien vor 2 Tagen von der RAF Fairford zu ihren Einsätzen gestartet. Das britische Verteidigungsministerium wollte sich nicht dazu äußern, ob der Stützpunkt in dieser Woche für Operationen gegen Iran genutzt wurde.
Das US-Zentralkommando CENTCOM hat den Abschluss der 13. Angriffswelle gegen Ziele im Iran bekannt gegeben. In einer Mitteilung auf der Social-Media-Plattform X erklärte CENTCOM, die 13. Angriffswelle sei um 4 Uhr türkische Ortszeit erfolgreich abgeschlossen worden. Nach Angaben des Kommandos richteten sich die Angriffe gegen iranische Kommandozentralen, Lagerstätten für unbemannte Luftfahrzeuge, Kommunikationsnetzwerke, Küstenüberwachungsanlagen sowie maritime Kapazitäten. Ziel der Operationen sei es gewesen, die Bedrohung für Handelsschiffe und zivile Seeverkehr in der Straße von Hormuz zu verringern. Die internationale Wasserstraße bleibt trotz der jüngsten Angriffe der iranischen Revolutionsgarden geöffnet. Mit Unterstützung des US-Militärs können Handelsschiffe die Meerenge weiterhin frei passieren, hieß es in der Erklärung. CENTCOM teilte zudem mit, dass derzeit rund 50.000 US-Soldaten im Nahen Osten stationiert sind.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten. US-Präsident Donald Trump hat gewarnt, Washington werde Teheran zur Rechenschaft ziehen, sollte die jemenitische Houthi-Gruppe erneut Handelsschiffe angreifen. Nachdem die Houthis erklärt hatten, zwei saudische Öltanker angegriffen zu haben, warnte Trump vor massiven militärischen Strafmaßnahmen gegen Iran und die Houthis und die bezeichnete die Gruppe als iranischen Stellvertreter. US-Außenminister Marco Rubio appellierte ebenfalls an die Houthis, sich aus dem Konflikt herauszuhalten.
China hatte ein zweitägiges Militärmanöver mit scharfer Munition in Teilen der Taiwanstraße nahe der südöstlichen Provinz Fujian begonnen. Die Übungen finden einen Tag nach dem Treffen zwischen US-Außenminister Marco Rubio und dem chinesischen Außenminister Wang Yi statt. Bei den Gesprächen stand unter anderem auch die Taiwan-Frage auf der Tagesordnung. China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets. Im Dezember hatte Peking seine bislang umfangreichste Militärübung rund um die Insel abgehalten, nachdem die USA ein Rekordrüstungspaket für Taipei genehmigt hatten.
Nach dem Auslösen der Sirenen in Bahrain haben die Behörden die Bevölkerung sowie alle im Land lebenden Menschen aufgefordert, Ruhe zu bewahren und sich in den nächstgelegenen sicheren Bereich zu begeben. Das bahrainische Innenministerium teilte auf der Sozialmedia-Plattform X mit, dass im Königreich die Sirenen aktiviert worden seien. In der Warnmeldung forderte das Ministerium die Bevölkerung auf, besonnen zu handeln und umgehend den nächstgelegenen Schutzraum aufzusuchen. Mehrere arabische Golfstaaten, darunter Kuwait und Bahrain, hatten in den vergangenen Tagen wiederholt erklärt, ihre Luftverteidigungssysteme hätten aus Iran kommende Luftangriffe abgefangen.
US-Präsident Donald Trump hat erklärt, ein ziviles Nuklearabkommen mit Saudi-Arabien werde nur zustande kommen, wenn das Königreich dem Abraham-Abkommen beitrete. Trump betonte, es werde keine Anreicherung von Material geben und bezeichnete das Abkommen als ausschließlich für nicht militärische Zwecke bestimmt. Saudi-Arabien hat seit langem erklärt, es werde die Beziehungen zu Israel nicht normalisieren, solange es keinen Fahrplan für einen palästinensischen Staat gebe.
Indiens Premierminister Narendra Modi hat den Verantwortlichen für den Betrug bei landesweiten Prüfungen harte Strafen angekündigt. Zudem versprach er schnell Gerichte und um Fälle von durchgesickerten Prüfungsfragen zügig zu behandeln. Seine Äußerungen erfolgten, nachdem tausende Studierende in Neu-Delhi demonstriert und den Rücktritt des Bildungsministers gefordert hatten. Die Proteste gelten als eine der größten politischen Herausforderungen für Modi seit seiner Wiederwahl im Jahr 2024.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten und jetzt geht es weiter mit Musik gesungen von Bengü mit Günaydın. Also guten Morgen, das passt vorzüglich zu der Uhrzeit.
Ne güzelsin, beni sevdin biliyorum. Kalbim sana çarptı, heyecandan ölüyorum. Yüzünü İçim açılalı, abayı yakalı, derdim şifalı. Dilimin ucuna, yüreğe yazılı, bilirim ikimiz de sevdalı. Bir daha hisseder miyim diyordum böyle bir aşkı. Uyanık gündüze gülerek diyebilmekmiş günaydın. Hele bir yanıma uzanıp uyuda uzanlar olur yakın. Kötü günler geride kaldı artık. Güldü bana bahtım. Bir daha hisseder miyim diyordum böyle bir aşkı. Uyanıp gündüze gülerek diyebilmekmiş günaydın. Hele bir yanıma uzanıp uyuda uzanlar olur yakın. Kötü günler geride kaldı artık. Günü bana baktım. Açılalı, abayı yakalı, derdim şifalı. Dilimin ucuna, yüreğe yazılı. Bilirim ikimiz de sevdalı. Bir daha hisseder miyim diyordum böyle bir aşkı. Uyanıp gündüze gülerek diyebilmekmiş günaydın. Hele bir yanıma uzanıp uyuda uzaklar olur yakın. Kötü günler geride kaldı artık. Güldü bana bahtım. Bir daha hisseder miyim böyle bir aşkı. Uyanıp gündüze gülerek diyebilmekmiş günaydın. Hele bir yanıma uzanıp uyuda uzanlar olur yakın. Kötü günler geride kaldı artık. Güldü bana baktım.
Die Freiheit der Zypern-Türken, die Zypern-Friedensoperation. Meine Damen und Herren, heute sprechen wir über die Zypern-Friedensoperation, die den Zypern-Türken die Freiheit brachte. Zypern, das aufgrund seiner Lage im Mittelmeer im Laufe der Geschichte stets von strategischer Bedeutung war, wurde 1571 vom Osmanischen Reich erobert. Es blieb mehr als drei Jahrhunderte lang osmanisches Territorium. Nach der Niederlage des Osmanischen Reiches im Krieg gegen Russland im Jahr 1878 wurde Zypern für ihre Hilfe an die Briten verpachtet. Die Insel wurde von den Briten am 5. November 1914 vollständig annektiert und mit dem Vertrag von Lausanne im Jahr 1923 gänzlich Großbritannien überlassen. Sie hören eine Zusammenfassung eines Artikels von Ayşe Şimşek für TRT Haber. Das Osmanische Reich stand im Ersten Weltkrieg gegen Großbritannien und dessen Verbündete an der Seite Deutschlands. Die Niederlage wirkte sich auch auf Zypern aus. Großbritannien gab am 5. November 1914 die Annexion der Insel bekannt. Durch den am Ende des Ersten Weltkriegs geschlossenen Friedensvertrag von Lausanne geriet Zypern vollständig unter britische Kontrolle. Die ersten Schritte auf dem Weg zur Operation Front 1974 wurden in den 1950er Jahren unternommen. Die Inselgriechen begannen mit Aktivitäten, um die Insel an Griechenland anzuschließen. Dadurch schaltete sich Türkei in die Angelegenheit ein. Es wurden Schritte unternommen, um einen zyprischen Staat mit zwei Völkern zu gründen. Infolge der Verhandlungen zwischen Türkei, Griechenland und Großbritannien wurde 1959 die Gründung eines zyprischen Staates akzeptiert, der von der türkischen und der griechischen Bevölkerung gemeinsam regiert werden sollte. Gemäß der erzielten Vereinbarung wurden Türkei, Griechenland und Großbritannien zu Garantstaaten. Dies bedeutete, dass den besagten drei Staaten bei jedem Versuch, die verfassungsmäßige Ordnung auf Zypern zu stören, das Recht zum Eingreifen eingeräumt wurde. Die Inselgriechen, die ihre Träume von der Enosis, dem Anschluss Zyperns und der Westküste Anatoliens an Griechenland seit 1821 verfolgten, begannen unter britischer Herrschaft und mit Unterstützung Griechenlands diese Pläne offen zu verkünden. Griechische Zyprioten gründen die Terrororganisation EOK. Als die griechischen Zyprioten erkannten, dass sie nicht die gesamte Insel auf diplomatischen Wege einnehmen können, gründeten sie die Terrororganisation EOK. Die Organisation, die am 1. April 1955 mit ihren blutigen Aktionen begann und jeden zum Feind erklärte, der sich gegen die Enosis stellte, tötete bis Ende 1958 400 Inselgriechen, 109 Türken und 100 Briten. Die Bewohner von 33 türkischen Dörfern wurden aufgrund der Aktivitäten der EOK zur Flucht gezwungen. Die Zypern-Türken, die als Reaktion auf die Angriffe Widerstandsorganisationen gründeten, bündelten ihre Kräfte 1958 unter dem Dach der türkischen Widerstandsorganisation, kurz TMT. Das Chaos auf der Insel hielt bis zu dem Abkommen von Zürich und London an. Infolge der am 11. April 1959 unterzeichneten Verträge wurde beschlossen, die Republik Zypern unter der Garantie der Staaten Großbritannien, Türkei und Griechenland zu gründen. Die der türkisch-zyprischen Gemeinschaft durch die Verfassung von 1960 gewährten Rechte wurden 1963 nach einer einseitigen Entscheidung der griechisch-zyprischen Seite aufgehoben und ab diesem Zeitpunkt gelangen erneut bewaffnete Angriffe gegen die türkische Gemeinschaft. Die Barbarei der griechischen Zyprioten, blutige Weihnachten. Die Angriffe der blutigen Weihnachten, die in der Nacht zum 20. Dezember 1963 begannen, nachdem die Zypern-Türken Zeki Halil und Cemalye Emirali im Stadtteil Tahtakale von Lev Koşa in ihrem Auto erschossen worden waren, forderten 364 Märtyrer. 103 türkische Dörfer wurden geräumt und rund 25.000 Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben. Während die griechisch-zyprischen Banden ihre Angriffe im Kumsal-Gebiet von Lev Koşa am 24. Dezember 1963 fortsetzten, wurden Mürvet İlhan, die Ehefrau von Major Nihat İlhan, einem Arzt des türkischen Regiments auf Zypern, und ihre Kinder Murat, Kutsi und Hakan ermordet, in einer Badewanne aufgefunden. Dieses Ereignis ging als Kumsal-Massaker oder Badewannen-Massaker in die Geschichte ein. Am 5. August 1964 griffen inselgriechische und griechische Truppen die türkisch-zyprische Bevölkerung in der Region Erenköy an. Durch die Bombardierung der Region Erenköy durch griechische Flugzeuge wurden viele Türken getötet. Daraufhin führte Türkei eine begrenzte Luftoperation durch, verhinderte ein Massenmassaker an der türkischen Bevölkerung und schlug die griechisch-zyprischen Truppen in die Flucht. Der türkische Pilot Hauptmann Cengiz Topel, dessen Flugzeug am 8. August 1964 abgeschossen wurde, geriet unverletzt in griechisch-zyprische Gefangenschaft. Topel starb später an den Folgen der Folter durch die griechischen Zyprioten. Die Republik Türkei schaltet sich als Garantmacht ein. Türkei machte am 20. Juli 1974 von ihrem Interventionsrecht als Garantstaat Gebrauch und die türkischen Streitkräfte unternahmen die Zypern-Friedensoperation. Auf Aufruf der Vereinten Nationen wurde am 22. Juli 1974 ein Waffenstillstand vereinbart und die Kämpfe wurden eingestellt. Am 25. Juli 1974 begannen zwischen den Parteien auf der Insel Zypern die Genfer Gespräche. Da die griechische und die griechisch-zyprische Seite die Forderungen nicht akzeptierten und die Gefahr eines Massakers an der türkischen Bevölkerung auf der Insel bestand, wurde eine zweite Operation erforderlich. In diesem Rahmen wurde mit der zweiten Zypern-Friedensoperation am 14. August 1974 unter dem Codewort Aişe soll in den Urlaub fahren, Frieden und Ruhe auf die Insel gebracht. Bei der Zypern-Friedensoperation hatte die türkische Armee 498 Gefangene zu beklagen. Die türkisch-zyprische Seite verlor bei der Operation 270 Menschen, darunter 70 Kämpfer. Die Gesamtzahl der von den Zypern-Türken beklagten Gefangenen ging mit 1672 in die Annalen ein. Schließlich wurden dank der Operation die heutigen Grenzen Zyperns gezogen. Am 13. Februar 1975 wurde der türkische Föderativstaat von Zypern gegründet. Rauf Denktaş wurde Präsident des Föderativstaates und des Parlaments. Am 15. November 1983 wurde schließlich die Gründung der türkischen Republik Nordzypern der Welt verkündet. Der erste Präsident der türkischen Republik Nordzypern wurde ebenfalls Rauf Denktaş. Auf Wiederhören!
Sie hören ein Lied von Murat Boz. Das Lied heißt
Can Kenarım.
Bir yanarsın, bir sönersin. Aşk mıdır adı nedir bilmem. Kırılırsın, darılırsın. Razıyım her cümle dünden. Ölürüm uğrunda bilmem ne kadar umrunda beni sen yok ettin hani gül misali soldun ya can kenarım attığın her adım beni bitirdi bak
aus dem Balkan.
Musik
Es gibt Speisen, deren Wert nicht allein in ihrem Geschmack liegt, sondern in der Art ihrer Zubereitung verborgen ist. Wenn sie auf dem Tisch stehen, sind sie in wenigen Minuten gegessen, doch die Hände, die sie zubereitet haben, waren stundenlang beschäftigt. Kleppe, also die bosnische Teigtasche, ist genauso eine Speise. Wenn in Bosnien das Wort Kleppe fällt, denken die Menschen nicht nur an ein Rezept. Es kommen Festtagsmorgen große Familientische in den Sinn. Die Geräusche aus der Küche, das Ausrollen des Teigs und die Menschen, die sich um denselben Tisch versammeln. Denn Kleppe ist meistens keine Speise, die man alleine zubereitet. Eine Person rollt den Teig aus, eine andere bereitet die Füllung vor. Jemand schneidet die Quadrate. Wieder jemand anderes gibt ihnen Form. Am Ende entsteht nicht nur eine Mahlzeit, sondern eine Erinnerung an gemeinsam verbrachte Zeit. Deshalb ist Kleppe in der bosnischen Küche nicht nur ein Gericht, das den Hunger stillt, es ist zugleich ein Teil der Familientradition. Werte Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Köstliches aus dem Balkan in der Küche im Klang der Sevdalinka. Heute sprechen wir über eines der beliebtesten und traditionsreichsten Gerichte der bosnischen Küche, und zwar Kleppe. Die Geschichte von Kleppe hat sich im Laufe der Zeit der langen kulturellen Reise des Balkans gestaltet. Viele Historiker sagen, dass die Wurzeln von Kleppe auf die Teigwarentradition zurückgehen, die während der osmanischen Zeit in die Region gelangte. In Form und Zubereitung ist die Verwandtschaft mit dem türkischen Gericht Mante deutlich erkennbar. Im Laufe der Jahrhunderte hat Kleppe in Bosnien jedoch ihren eigenen Charakter entwickelt. Bosnische Kleppe werden in der Regel etwas größer zubereitet. Die Füllung ist ausgeprägter. Darüber wird meistens Joghurt mit Knoblauch gegossen, in manchen Regionen wird auch gebräunte Butter hinzugefügt. Jeder Haushalt nimmt kleine Veränderungen am Rezept vor. Manche Familien verwenden mehr Zwiebeln, andere geben etwas mehr schwarzen Pfeffer hinzu. Wieder andere bereiten den Joghurt etwas dickflüssiger zu. Doch allen Rezepten ist eines gemeinsam: dünn ausgerollter Teig und eine ausgewogen zubereitete Füllung. Bei einer guten Kleppe darf weder der Teig noch das Fleisch dominieren. In jedem Bissen muss man beides im Einklang spüren. Deshalb ist die Zubereitung von Kleppe nicht nur Kochen, es ist zugleich eine Frage des Könnens und der Handwerkskunst. In Bosnien wird eine alte Geschichte erzählt. Eine Großmutter, die in der Nähe von Konjic lebte, versammelte an jedem Festtagsabend ihre Enkelkinder in der Küche. Sie legte ein großes Holzbrett auf den Tisch, bereitete das Mehl vor und gab jedem eine Aufgabe. Ein Enkel rollte den Teig aus, ein anderer schnitt ihn in Quadrate. Wieder ein anderer legte die Füllung hinein. Das jüngste Enkelkind war dafür zuständig, die Ecken zu falten und zu schließen. Eines Tages fragte eines der Enkelkinder neugierig: »Großmutter, was ist das Geheimnis einer guten Kleppe?« Die Kinder erwarteten ein langes Rezept. Doch die Großmutter lächelte nur. »Nicht das Fleisch darin«, sagte sie. Die Kinder waren verwirrt. »Der Joghurt vielleicht?« »Nein.« »Die Butter?« »Nein.« Schließlich antwortete die Großmutter: »Das Geheimnis einer guten Kleppe ist nicht zu vergessen, mit wem man sie zubereitet hat.« Die Kinder konnten diese Antwort an jenem Tag nicht ganz verstehen. Doch die Jahre vergingen. Die Enkelkinder wuchsen auf. Sie zogen in verschiedene Städte. Sie gründeten ihre eigenen Familien. Und jedes Mal, wenn sie an Festtagen wieder Kleppe zubereiteten, erinnerten sie sich an dieselben Worte. denn der wahre Wert mancher Speisen liegt nicht in ihren Rezepten, sondern in Erinnerungen, die sich um sie herum ansammeln. Die Zutaten für traditionelle bosnische Klepe sind folgende. Für den Teig 500 Gramm Mehl, ein Ei, etwa 200 Milliliter Wasser, eine Prise Salz. Für die Füllung benötigt man 300 Gramm Rinderhackfleisch, eine Zwiebel, Salz und schwarzer Pfeffer. Für die Soße 400 Gramm Joghurt, zwei Knoblauchzehen, nach Belieben, etwas Butter. Die Zubereitung beginnt mit dem Kneten des Teigs. Mehl, Ei, Wasser und Salz werden zu einem weichen, aber standhaften Teig verarbeitet, der anschließend eine Weile ruhen darf. In der Zwischenzeit wird die Füllung vorbereitet. Die Zwiebel wird fein gehackt und mit dem Hackfleisch vermischt. Salz und schwarzer Pfeffer werden hinzugegeben. In manchen Haushalten wird auch eine kleine Menge Petersilie verwendet. Der geruhte Teig wird dünn ausgerollt und in kleine Quadrate geschnitten. In die Mitte des Quadrats wird etwas Füllung gegeben, dann werden die Ecken sorgfältig zusammengeführt und in die typische Kleppeform gebracht. Die fertigen Kleppe werden in kochendes Salzwasser gegeben, sie sind in wenigen Minuten gar und servierbereit. Nach den Abseien werden sie auf einem Servierteller angerichtet, mit Knoblauchjoghurt übergossen und nach Belieben mit gebräunter Butter beträufelt. So entsteht ein Gericht, das schlicht aussieht, aber große Sorgfalt verlangt. In Bosnien werden Klepe meistens zu Festtagen, Familientreffen und bei besonderen Gästen zubereitet, denn sie erfordern etwas mehr Aufwand als tägliche Gerichte. In vielen Haushalten gilt Klepe daher als Zeichen der Wertschätzung gegenüber dem Gast. Früher bedeutete es, wenn ein Gast Klepe gereicht wurde, war es nicht nur eine Bewirtung, sondern zugleich ein Ausdruck von Respekt und Gastfreundschaft. Vielleicht ist das der Grund, warum Klepe bis heute zu den beliebtesten Gerichten der bosnischen Küche zählt. Denn sie lebt nicht nur durch ihren Geschmack, sondern auch durch die Bedeutung, die sie trägt. Meine Damen und Herren, in der heutigen Folge von Köstliches aus dem Balkan haben wir von einem Gericht gesprochen, das über Generationen weitergegeben wurde und jeden Tisch ein wenig wärmer macht. Klepe erinnert uns daran, manche Rezepte stehen in keinem Buch. Sie leben im Gedächtnis der Menschen, in ihren Küchen und in den schönen Momenten, die man gemeinsam verbracht hat. Möge Ihre Küche gesegnet, Ihr Tisch fröhlich und Ihr Zuhause stets warm sein. Guten Appetit!
Köstliches aus dem Balkan. Sie hören das Lied Dokunbana von
Merve Deniz.
Gözüm takıldı o fotoğrafa çerçevedeki yattığım yer kalbimi
kalbim duruyor, it's
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعه صوت تركيه.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Of the Radio Blast Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зъри и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
Да, Турция غاد رادیو да.
خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
Петерши радио Садбури Туркия скма.
Овода Туркия вину радиосу.
Аич радио Воча Туркия. Говорит голос Туркия.
Эфирда Туркия овоза.
Гитлеяр Туркиянын тети радиосу.
Е садай Туркия.
Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
Эдо ифонетис Туркия.
Oldi Radio Glas Türkiye.
Gider Radio Amuriyet Türkiye.
İni Adala Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este Radio Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
Zboruva glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
It Türkiye Hongya Radio ya.
Of the Radio Blast Türkiye.
Türkiye Öne Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Sie hören ein Lied von Gökhan Türkmen. Das Lied heißt
Yüzüme Vurma.
Biliyorsun çok defa söyledim, çok anlattım. Bağırdım çığlık çığlığa ama duymadın. Görüyorsun hep sen konuştun, ben ise sustum. Ağırdın, ağrıydın durmadın ama dünya Allah sana, lütfen dur sana.
Türkiye.
Heute nehmen wir Sie mit ins Herzen Istanbuls, in die Stunden, in denen der Appetit besonders groß ist. Unser Ziel ist der Taksimplatz. Und unser heutiger Gast, vielleicht einer der bekanntesten Snacks von Türkiye, der Islak Hamburger, der nasse Hamburger also. In unserer Podcast-Reihe Street Food Türkiye stellen wir Ihnen leckere Mahlzeiten für unterwegs, Made in Türkiye, vor. Auf der heutigen Speisekarte der Islak Hamburger. Die Menschen lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Diejenigen, die einen gewöhnlichen Hamburger mögen und diejenigen, die den Islak-Hamburger bevorzugen. Zu welcher Gruppe gehören wohl Sie? Um diese Frage beantworten zu können, müssen Sie natürlich zunächst einmal einen Islak, also nassen Hamburger, probiert haben. Schauen wir uns also zunächst einmal an, was ihn so besonders macht. Der Islak-Hamburger unterscheidet sich deutlich von einem klassischen Hamburger. Sein weiches Brot, die reichhaltige Knoblauch-Tomatensoße und die charakteristische, durch Dampf entstandene feuchte Konsistenz machen ihn einzigartig. Seine Frikadelle ist meist dünn und schlicht gehalten. Das eigentliche Geheimnis liegt jedoch in der würzigen Soße aus Knoblauch, Tomatenmark und Gewürzen. Nachdem die Burger mit dieser Soße bestrichen wurden, werden sie in einem verglasten Dampfschrank warm gehalten. Dort entsteht die typische nasse und leicht klebrige Textur, die diesem Snack seinen Namen gibt. Sie haben das Bild wahrscheinlich schon vor Augen. Die glänzende, tiefrote Soße, die leichte Klebrigkeit an den Fingerspitzen und das leise Knirschen der Zähne beim ersten Biss. Begleiten Sie uns nun auf eine kleine Reise in die Geschichte dieses beliebten Straßenklassikers. Wie bei vielen legendären Spezialitäten spielt auch bei der Entstehung des Uslak Hamburgers eine Mischung aus Zufall und Kreativität eine entscheidende Rolle. Wir reisen zurück in die 1970er Jahre. Amerikanische Fastfood-Ketten waren damals noch nicht in Türkei vertreten. In Istanbul erfreuten sich jedoch einige Imbestände an belebten Orten wie dem Taksimplatz oder der Bagdadstraße großer Beliebtheit. Der Überlieferung nach hatten die Betreiber während der Stoßzeiten Schwierigkeiten, alle Bestellungen rechtzeitig zu bedienen. Also suchten sie nach einer praktischen Lösung. Warum bereiten wir die Burger nicht einfach im Voraus zu, fragten sie sich. Die Frikadellen wurden gebraten, das Brot vorbereitet und anschließend mit einer besonderen Tomaten-Knoblauchsoße bestrichen. Danach legte man die Burger in geschlossene Behälter, die die Wärme speicherten. Und genau hier nahm die Geschichte eine unerwartete Wendung. Die Wärme im Behälter, der Dampf der Frikadellen und die Feuchtigkeit der Soße drangen in das Brot ein. Es wurde weicher, die Soße zog tief ein und der Burger entwickelte einen völlig neuen Charakter. Schon bald merkten die Kunden, der Burger, der etwas länger gewartet hat, schmeckt noch besser. Die leicht durchfeuchteten, von Soße durchzogenen Burger wurden immer beliebter. Viele Gäste bevorzugten sie sogar gegenüber frisch zubereiteten Exemplaren. Daraufhin begannen die Imbissbetreiber ganz bewusst, die Burger weiterhin in den Behältern ruhen zu lassen. Neue Burger wurden erst nachgelegt, wenn der Vorrat zur Neige ging. So entstand der Uslak Hamburger ursprünglich als praktische Lösung für ein Zeitproblem und entwickelte sich schließlich zu einer echten kulinarischen Ikone Istanbuls. Stellen Sie sich vor, es ist Mitternacht und Sie befinden sich gerade auf dem Taksimplatz. Die Luft ist kühl, die Straßen voller Menschen. Hinter einer Glasscheibe stehen Reihen dampfender Hamburger. Ein Mitarbeiter öffnet die Vitrine, greift mit behandschuhter Hand nach einem der weichen Burger und wickelt ihn in Papier. Schon beim Halten spüren sie die angenehme Wärme des Brots. Der Duft der Soße steigt in die Nase, begleitet von einer feinen Knoblauchnote. Dann kommt der erste Biss, die weiche Konsistenz, die Wärme des Fleisches und das intensive Aroma der Soße verbinden sich zu einem unverwechselbaren Geschmackserlebnis. Der Uslak Hamburger ist weit mehr als nur ein Snack. Er ist Teil der Istanbuler Nächte, der Duft der Straßen und für viele Menschen eine Erinnerung an ihre Jugend. Heute kann man den Uslak Hamburger in vielen Städten von Türkei genießen. Unsere Empfehlung ist es jedoch, probieren Sie ihn dort aus, wo er am berühmtesten ist. Und zwar im Herzen Istanbuls, auf dem Taksimplatz. Bis zur nächsten kulinarischen Entdeckungsreise. Auf Wiederhören und guten Appetit.
Street Food Türkiye.
Sie hören das Lied Kalbim Tatil von
Zinet Salih.
Belki uyanırız bir sahilde, dur konuşma, uzat ellerini sakince.
senden önce. Böyle doğmazdı, güneş bitirecek tüm derdi kederimi bir bakışın. Böyle atmazdı yürek, ah bir de dokunsan yangınlar az gelecek. Anlatsam yokluğunu bilmem birkaç geceye. Hoş geldin yazıma kışıma, kıyamam tek damla gözyaşına. Ölürüm sana bir şey olsa, ömrümden ömür gidecek. Belki uyanırız bir sahilde, dur konuşma, uzat ellerini sakince. Anlatayım en basit tabirle, vurunca aşk sanki kalbim her gün tatil. Kıyamam tek damla gözyaşına. Ölürüm sana bir şey olsa, ömrümden ömür gidecek. Belki uyanırız bir sahilde, dur konuşma, uzat ellerini sakince. Anlatayım en basit tabirle, vurunca aşk sanki kalbim her gün tatil.
Abschluss das Wichtigste in Schlagzeilen.
Das türkische Außenministerium hat den Sturm eines israelischen Ministers auf das Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Begleitung extremistischer Gruppen und unter dem Schutz israelischer Sicherheitskräfte aufs Schärfste verurteilt. Das US-Zentralkommando CENTCOM hat den Abschluss des 13. der 13. Angriffswelle gegen Ziele im Iran bekannt gegeben.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von
Alev Arman
und Esra Erdogan moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Thank you. Gepleyer Türkiye'nin Ses Radyosu. Gepleyer